Lieder, die das ausdrücken, wer Jesus Christus für uns ist, was er für uns bedeutet und dass wir das verstehen dürfen. Oft ist es ja so, dass manche Menschen viel stärker einen Zugang zu diesen Liedern haben, dass sie diese Liedtexte, diese einzelnen Verse, diese Aussagen dadurch verinnerlichen, dass sie ins Herz hineingehen und dann auch mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, dass sie das alles mitprägen, das Evangelium von Jesus Christus, auch in gesungener Art und Weise ist es das Evangelium, was wir nötig haben, was wir brauchen, dass Gott zu uns redet. Und heute Morgen haben wir erlebt, ja, Pfingsten, das ist bei den Kindern nicht ganz so auf der Top-Liste der Feiertage. Ja, das hat na klar auch etwas damit zu tun, dass man an Pfingsten nicht so viele Geschenke bekommt. An Ostern gibt's Ostereier, Osterhasen und dann noch ein Fahrrad und Roller und Ball und weiß ich was alles. Und an Weihnachten gibt's na klar noch mehr. Das ist na klar im kindlichen Gedächtnis viel stärker verankert als Pfingsten. Himmelfahrt, Vatertag, ne, das ist dann auch sowas. Und Himmelfahrt, da ist in unseren Gemeinden, ja, der Gottesdienst ja fällt ja weg. Na, da muss man mal gucken, wo man noch hingehen kann, damit man an diesem christlichen Feiertag Gottes Wort hören kann. Dabei ist es so, dass Himmelfahrt und Pfingsten, das sind die großen Feiertage, die mit in die Osterzeit hineingehören. Ja, die mit in diese Osterzeit hineingehören. Weil in dieser Osterzeit zwischen Auferstehung und Pfingsten das Wesentliche entsteht. Das Wesentliche entsteht, warum wir als Gemeinde Christi heute überhaupt da sind. Warum es heute uns überhaupt gibt. Und ich möchte uns aus Lukas 24 den Schluss des Evangeliums von Lukas lesen, wo er mehr oder weniger all das, dieses in komprimierter Form zusammenfasst, worauf es ankommt. Und da lesen wir: Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern von Jerusalem an. Seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger von Jesus, sie sind Gesegnete. Sie sind Gesegnete des Auferstandenen. Und dieser Segen des Auferstandenen, den der Herr selbst auf seine Jünger legt, dieser Segen ist das, was es gebraucht hat, damit Gemeinde Jesu überhaupt in dieser Welt entstehen konnte. Wisst ihr, es ist ja manchmal so, dass wir in unserem Leben manches überhaupt nicht verstehen und einordnen können. Es gibt manchmal Ereignisse, die können wir überhaupt nicht begreifen. Da geschehen uns Dinge, da passieren Sachen, für die haben wir keinen Sinn und keine Erklärung. Und genau so ging es den Jüngern nach Karfreitag. Das, was sie an Karfreitag erlebt haben, das war völlig in Anführungsstrichen sinnlos für sie. Wisst ihr, das waren Menschen, die das Alte Testament kannten, die in der Synagoge die Schriften des Alten Testamentes gelesen haben, die dort gelehrt wurden. Und trotzdem konnten sie das, was an Karfreitag und Ostern passiert, überhaupt nicht verstehen und einordnen. Es ist nicht nur der gedruckte oder geschriebene Buchstabe, den man braucht, um das Wort Gottes, um die Absicht der Botschaft Gottes zu verstehen. Es ist nicht nur allein der Buchstabe. Und wir haben es heute Morgen schon gehört bei den Emmaus-Jüngern ganz genauso. Die Emmaus-Jünger rennen nach Emmaus, weil sie denken, es ist alles aus. Wir haben aufs falsche Pferd gesetzt, wir haben auf den falschen Herrn gesetzt, wir sind einem Trugschluss unterlegen. Und ihnen begegnet der Auferstandene und er erklärt ihnen die Schrift. Und das ist das, ihr Verständnis wird geöffnet, heißt es hier. Ihr Verständnis wird geöffnet. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Er öffnete ihnen das Verständnis. Und das ist so etwas Zentrales für uns Christen, dass wir die Schrift verstehen durch Jesus Christus. Weil wenn wir ohne Jesus die Bibel lesen, dann können wir auf so manches Nebengleis geraten. Und die Geschichte der Religion und die Geschichte der Christenheit zeigt das ja auch, wie Menschen auf einmal auf Nebengleise, ja sogar auf Irrgleise geraten, wenn sie die Bibel ohne Jesus lesen, ohne dass Jesus selbst das Verständnis für die Schrift öffnet. Und er tut es nicht nur in allgemeiner Art und Weise, sondern Jesus erklärte seinen Jüngern, das, was ihr an Karfreitag und Ostern erlebt habt, das musste so passieren. Das, was ihr dort erlebt habt, dessen Zeuge ihr geworden seid, das musste so geschehen. Es ist in den Schriften, in den Propheten, in den Psalmen. Bei Mose ist es angekündigt, so hat Jesus ihnen erklärt, wie sie die Schrift verstehen können auf Jesus hin. Wisst ihr, es gibt einen Verständnisschlüssel. Es gibt einen Schlüssel, der öffnet. Und dieser Schlüssel, ist nicht einfach nur beliebig. Ich könnte jetzt als Historiker die Bibel lesen und könnte versuchen, als Historiker die Bibel zu verstehen. Dann kann ich viele historische Ereignisse, viele historische Informationen über die Bibel bekommen, über die Zeit in der Antike, da kann ich so viel lernen. Aber wenn ich nur als Historiker die Bibel lese, dann bekomme ich viele Informationen, aber ich kann trotzdem die Bibel an ihrer eigentlichen Absicht, an ihrem das, was sie zu verstehen geben will, vorbeilesen. Es gibt viele Sonderlehren in der Christenheit, die lesen die Bibel auf irgendetwas hin. Und dadurch haben sich viele christliche Sekten und Gruppen entwickelt, die die Bibel auf irgendwas hingelesen haben, und da ist die Liste ziemlich lang. Nein, die Bibel selbst gibt vor, nicht die Bibel gibt vor, der Herr selbst gibt vor, der auferstandene Herr. Er ist der, der die Schrift erklärt und erklärt nicht nur die Schrift allgemein, sondern was sie auf ihn hin bedeutet. Und er sprach, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Das heißt also, ihr Herr selbst legt den Jüngern die Schrift aus und zeigt ihnen, dass die Heilige Schrift eine Absicht hat. Jesus Christus. Er ist der Anfang, die Mitte und das Ende der Schrift. Und die Bibel will durch ihr Selbstzeugnis, wir lesen es, auf Jesus Christus hin verstanden werden. Nicht, weil wir uns das selbst ausgedacht haben, sondern weil der Herr selbst das vorgibt. Vorher haben die Jünger die Schrift nicht verstanden, sie haben die Schrift gekannt. Aber sie haben sie nicht auf Jesus Christus hin verstehen können. Und auch nicht auf Jesus Christus, auf das, was den Messias, den versprochenen Retter, was von ihm her angekündigt wird, das haben sie nicht verstanden. Sie hatten ein eigenes Messias-Verständnis. Und mit ihrem eigenen Messias-Verständnis sind sie baden gegangen. Und so gibt es manchmal Auslegungen, wo wir denken, ja, da gehen wir baden mit, weil wir nicht auf Jesus Christus hin die Schrift lesen. Und das war die reformatorische Erkenntnis bei Luther, dass Luther die Bibel nicht mehr danach gelesen hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Als Mönch hat er im Kloster die ganze Zeit immer nur die Schrift gelesen, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun. Bis ihm der Heilige Geist die Schrift geöffnet hat, auf Jesus Christus, auf das Evangelium hin, was Gott für ihn getan hat in Jesus Christus, was die Gerechtigkeit Gottes denn ist. Und so sagt Luther zum Beispiel, Christus ist die Mitte der Schrift, er ist der Schlüssel, so wie es uns der Herr hier selbst gesagt hat. Aber das hat noch einen anderen Aspekt. Oh, ich muss mich beeilen. Einen wichtigen anderen Aspekt. Wisst ihr, die Jünger haben nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Sie haben das nicht verstanden. Und es gibt so viele Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, denen können wir als Menschen überhaupt keinen Sinn abgewinnen. Und manche Menschen halten diese ganze Welt, das ganze Geschehen, manche Philosophen, sie halten das alles für sinnlos. Und manchmal sind Menschen an ihrem Leben, sie zerbrechen, sie fragen, was macht das alles für einen Sinn? Und wenn man in diese Welt, in diese verrückte Welt hineinschaut, die aus den Fugen gerät, so hat es den Anschein, dann können wir dem immer weniger einen Sinn abgewinnen. Aber wisst ihr, der Herr ist größer. Der Herr ist größer als alle Geschehnisse in dieser Welt. Und er sagt, das hört sich erstmal hart an, es musste geschehen. Das Kreuz musste geschehen. Diese schreckliche Hinrichtung musste geschehen, das Unrecht, was an Jesus, was er erduldet hat, das musste geschehen. Aber das ist nicht das Letzte. Das, was in dieser Welt keinen Sinn macht und aus menschlicher Perspektive auch keinen Sinn hat, von Gott her bekommt es einen Sinn, weil er der Herr ist. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir wissen, dass Gott das, was in dieser Welt so sinnlos scheint, diese Welt ist nicht sinnlos, weil diese Welt eine geliebte Welt ist, die auf Jesus Christus hingeschaffen ist und die in ihm ihr Ziel findet. Kolosser, Kapitel 2, der berühmte Hymnus, der dort steht. In ihm findet alles sein Ziel. Das ist der von Gott gegebene Sinn für diese Welt und das dürfen wir durch die Schrift lesen. Und da, wo uns der Herr selbst die Verständnis für die Schrift öffnet und wodurch geschieht das? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Es ist der Geist Christi, der die Schrift erklärt. Es ist der Herr selbst. Und deshalb sind die Jünger Gesegnete. Und sie sind deshalb gesegnet, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges für uns. Die Jünger sind Gesegnete, weil sie in Jesus Christus ihren Herrn erkennen. Und woran wird das deutlich hier in diesem kurzen, knappen Text? Da heißt es hier, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Himmelfahrt. Ja, der Herr ist erstmal weg, was soll das denn? Hat er seine Jünger alleine gelassen? Hat er seine Gemeinde im Stich gelassen? Nein! Himmelfahrt bedeutet, Jesus ist Herr, er ist der erhöhte Herr. Er setzt sich an die rechte Seite des Vaters. Und wenn man im Himmel sitzt, der sitzt, der thront. Ne? Nicht der Stehende, der muss immer vorm Thron stehen. Wer sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, im Glaubensbekenntnis ist das. Wer sitzt, der thront, der ist der Herr. Und weil Jesus gen Himmel fährt, weil er sich zur Rechten des Vaters sitzt, weil er diese himmlische Stellung einnimmt, weil er der erhöhte Herr ist, deswegen passiert etwas, was das größte Zeichen, Indiz dafür ist, dass die Jünger auf einmal eine gewaltige Veränderung in ihrem Leben erfahren. Nämlich, was ist die gewaltige Veränderung? Hier heißt es, sie aber beteten ihn an. Für uns, die wir es gewohnt sind, in unseren Gemeinden zu Jesus zu beten, ihn als Herrn zu bekennen, in unseren Liedern ihm Lobpreis und Ehre zu geben, das ist für uns das Natürlichste der Welt. Für einen Juden, der von Kindesbeinen gelernt hat, es gibt nur einen einzigen Gott. Und nur diesen Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und jetzt auf einmal wird Jesus Christus angebetet. Der Herr, der Kyrios, wird angebetet von gläubigen Juden. Das macht ein Jude nicht einfach so. Nämlich ihnen ist Jesus Christus als Herr erschienen und begegnet. Und in Himmelfahrt erkennen sie, er ist der Herr. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Singen wir in diesem Lied, und Jesus Christus als Herrn zu erkennen. Wisst ihr, es wird so viel über Jesus Christus, über Jesus, den Menschen Jesus nachgedacht und geschrieben. Ach du meine Güte. Ja, als historische Person, als Weisheitslehrer, als was alles. Und es gibt so viele unterschiedliche Jesusbilder. Ich weiß es, es gab einmal einen Dialog zwischen zwei Philosophen im Fernsehen und da sagte einer dieser Philosophen, das war ein christlicher Philosoph, der an Jesus Christus fest geglaubt hat, Spähmann heißt der, Robert Spähmann, und der andere war ein Robert Sanner oder ich weiß nicht mehr den Vornamen genau, und dann sagte Sanner, dieser Philosoph, das Schlimmste, was die Christen gemacht haben, ist, dass sie Jesus zu Gott erhoben haben. Hätten sie ihn als normalen Menschen gelassen, dann wäre ja alles gut gewesen. Aber die Jünger haben nicht Jesus zum Gott gemacht, sondern weil ihnen der Auferstand, das hätte ein Jude niemals getan, einen Menschen zu Gott zu machen. Hätte niemals ein Jude getan. Aber weil ihnen Jesus als Auferstandener erschienen ist, weil er den Tod besiegt hat, deswegen haben sie Jesus als Kyrios, als Herr aller Herren, erkannt und bekannt. Und das hat auch noch eine ganz seelsorgerliche Komponente für uns. Welchen Herr willst du in deinem Leben haben? Wer soll über dein Leben bestimmen? Wer soll der Herr in deinem Leben sein? Gustav Heinemann, einer unserer Bundespräsidenten, die Älteren, die wissen vielleicht noch, haben den Namen mal gemacht. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. die Herren dieser Welt sind schreckliche Herren, sind furchtbare Herren. Sie knechten und missbrauchen die Menschen und ihnen sind die Menschen egal. Kanonenfutter, Schachfiguren auf dem Brett, die ich hin und her schieben kann. Und wisst ihr, es gibt noch einen Herrn, den man auch haben kann, der auch nicht ganz unerbittlich ist, der einen ganz gewaltig unter Druck setzen kann. Der ist vielleicht nicht so, dass der einen direkt in den Tod schickt, aber es gibt einen Herrn, wenn man den über sich hat, der ist nicht gesund. Und das ist das eigene Ego. Dass Menschen sich selbst manchmal zufügen, was sie sich selbst abverlangen, was, wenn sie selbst Herr im Leben sein wollen, was das mit Menschen manchmal anrichten kann. Jesus als Herrn zu bekennen, ist so wunderbar, weil ich weiß, dieser Herr liebt mich, er hat nur das Beste mit mir vor. Und wenn du Jesus als Herrn in deinem Leben nicht nur bekennst, sondern es zulässt, dass er der Herr deines Lebens ist, dann bist du frei. Dann bist du frei, weil du nicht mehr den Herren dieser Welt und auch nicht mehr dir selber, dich von dir selbst oder von anderen Menschen knechten lassen musst. Und dieser Herr ist bei dir in allen Situationen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Denk einmal darüber nach, wie gut es ist, Jesus als Herrn zu haben. Das befreit uns davor, uns selbst oder anderen Menschen Macht über uns zu geben. Und dieser Herr ist bei uns und man könnte das Thema noch vertiefen. Ich muss leider weitergehen. Kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Jünger sind Gesegnete, sie kennen ihren Herrn und sie haben ihn als Herrn erkannt. Aber die Jünger sind auch Gesegnete, da steht nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache und das hat jetzt ganz schwer mit Pfingsten zu tun. Und siehe, ich sende auf euch, was meinem Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, was das Zeugesein bedeutet. Das Zeugesein bedeutet, dass ich, was wird von einem Zeugen erwartet? Von einem Zeugen wird eins erwartet, dass er authentisch ist. Dass er wahrhaftig ist, dass er authentisch ist. Und dass er das bezeugt, was er selbst erlebt und erfahren und verstanden hat, wo selbst Jesus an ihm gewirkt und gehandelt hat. Ich muss den Leuten nichts erzählen. Ich bin kein Staubsaugervertreter, der die Leute überzeugen muss. Wisst ihr, früher waren wir als Christen immer so auf Missionseinsätzen, waren wir immer ganz schwer unterwegs. Da dachten wir, wir müssen die Leute überzeugen von der Wahrheit. Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen Zeugen sein und die Zeugen, damit sie Zeugen sein können, dazu warten sie erstmal. Die rennen nicht einfach los. Bleibet in der Stadt. Wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. Und wisst ihr, die gesamte Apostelgeschichte ist die Geschichte nicht von Paulus, nicht von Petrus, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes. Wie der Geist Christi, der auch Heilige Geist wird auch Geist Christi, Geist des Vaters genannt, habe ich hier schon mal eine Predigt zugehalten. Der Geist überzeugt, der Geist überführt, der Geist öffnet. Und die Jünger und Jüngerinnen sind Zeugen, sie bezeugen, dass das ist ihre Berufung. Das ist ihre Berufung. Nicht überzeugen, nicht die Menschen bedrängen. Der Petrus sagt einmal, als die Christen bedroht sind, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Dass Jesus in meinem Herz ist, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Seid bereit. Ich muss niemanden überzeugen. Ich darf aber bereit sein, wo der Herr mich zum Zeugnis, als Zeuge gebrauchen will. Und manchmal gilt es da zu warten, bis Gott die Gelegenheiten und die Situation dafür schafft. Und ich freue mich immer darüber, wenn Jesus selbst die Gelegenheiten schenkt, wo wir Zeugen sein dürfen. Wo er selbst die Gelegenheit schenkt, wo auf Menschen auf einmal geöffnet sind oder wo es Situationen gibt, nicht wo ich mich unter Druck setzen muss und muss sagen, so, dir muss ich jetzt etwas von Jesus sagen, sonst bin ich ein Verlierer. Nein, du bist Zeuge und dann darfst du bereit sein. Und manchmal sind das ganz interessante Situationen. Ich habe eine kurze Begebenheit diese Woche erlebt. Ich gehe ins Krankenhaus nach Wetzlar und besuche dort einen Mann aus Fellerdillen, der dort im Krankenhaus liegt. Naja, und dem ging es nicht so gut, aber ich hatte eben trotzdem ein Büchelchen mit dabei. So, wie der Pastor das halt so macht, der bringt ja jedem so ein christliches Büchelchen mit. Na, muss ich immer gucken, dass ich die, also manche haben vielleicht schon das zweite oder das dritte Mal das gleiche Büchelchen gekriegt. Ich will immer sparen, ich will nicht so viel kaufen, weil die sind ja auch teuer. Und naja, ich hatte ein Büchelchen dabei und dann sagte der zu mir, ich kann nichts lesen. Dann sage ich, schade, ich habe dir hier ein Büchelchen vom Udo Fach. Udo Fach ist ein Kollege von uns im Rente. Da sitzt auf einmal sein Bettnachbar und fragt, Sie haben gerade gesagt, Udo Fach, Sie haben ein Büchelchen vom Udo Fach. Sag ich, ja, und Pastor Udo Fach, der war mal beim Evangeliumsrundfunk Programmdirektor, der hat ein schönes Büchlein, Andachten zu Psalmen geschrieben. Ja, der wohnt in Kröftelbach. Sag ich, ja, der wohnt in der Nähe von Wetzlar. Ja, das ist ein Nachbar, der wohnt 5 Häuser weiter. Ich wusste gar nicht, dass der auch sowas schreibt. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn der es nicht lesen kann, nehmen Sie doch mal das Büchelchen und lesen Sie mal da drin, was Ihr Nachbar Gutes geschrieben hat, was da für gutes Evangelium drin ist, das ist bestimmt was für Sie. Überleg das mal. Dann nehme ich Ihr Büchelchen den Morgen mit von Udo Fach und das liegt der Nachbar, für den ist das bestimmt, dass der da mal drin lesen kann. So macht das Gott. Und so darf Gott uns auch, so werdet ihr im Alltag sicherlich auch Situationen erleben, wo Gott euch als Zeuge gebraucht und wo ihr euch gar keinen Druck machen müsst. Seid dafür offen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Herrn selbst. Und dann müssen wir nicht unsere tollen Erkenntnisse weitergeben, sondern es geht immer um das Zentrum. Es geht um Jesus Christus, um sein Evangelium, das gepredigt wird zur Vergebung der Sünden. Und jetzt würde ich am liebsten noch evangelisieren, aber wir sind am Ende der Zeit. Und ich hoffe, ihr könnt einige guten Gedanken heute mitnehmen. Ich möchte noch mit uns beten. Ach Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, dass du der bist, der uns die Schrift öffnet. Dass du der bist, der sich selbst durch sein Wort verkündigen lässt. Dass es um dich geht, um dein Evangelium, um das, was du den Menschen schenken willst. dass durch dich Rettung und Heil für alle Menschen möglich ist. Herr, und du willst, dass wir dafür deine Zeugen sind, Zeugen für dich. Hab Dank, Herr, dass du uns dazu berufen hast. Hab Dank, dass du uns dazu deinen Heiligen Geist gibst. Und Herr, so gebrauche du uns in dieser Welt, an den Platz, wo du uns hingestellt hast, damit Menschen deine Liebe und deine Gnade und deine Vergebung erleben und erfahren. Hab Dank, dass wir Pfingsten feiern dürfen, dass du deine Gemeinde in dieser Welt baust. Dafür sei dir Lob und Ehre und Dank. Amen.